Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Kein Auftrittsapplaus.
Ja, herzlich willkommen in der Berggasse 8 zum dritten Mal mit Rudolf Woiter, heute Abend alias Sebastian Benedikt. Mit Rudolf verbindet Löwenherz eine lange Freundschaft, eine sehr lange Freundschaft, nicht nur als guter Kunde, sondern wir haben viele Gespräche hier geführt mit Rudolf, mit Nick. Wir haben Bücher gemeinsam besprochen im Laden. Das ist also viel mehr als einfach nur verkaufen. Also Rudolf ist ein Fan von Literatur und für so ein bisschen ein Insider dann dessen, was er liebt und mag und liest, ist dieses Buch auch was. Dieses Buch, was wir heute Abend vorstellen werden, Das Haus am See, kommt in der Gestalt eines Krimis, aber es geht natürlich um viel mehr. Das war ja bei den anderen Büchern von Rudolf auch schon so. Diesmal wieder ein Krimi, wie ein bisschen wie die Operation Fledermaus, aber es ist auch ein Roman übers Schreiben, über das Autorwerden. Es ist auf keinen Fall ein Whodunit. Das muss man spoilern. Wer das erwartet, lässt die Finger davon. Es erwartet einen, ein Roman zum Schwelgen, in schöner Sprache zu schwelgen, auch sich Wiederholungen hinzugeben, einfach Wiederholungen, die dann bei der Wiederholung vielleicht ein bisschen was anderes bedeuten. Und diesen literarischen Anspruch, der ist ja irgendwie schon doll, aber er kommt halt ganz unprätentiös hier in Gestalt eines Krimis. Es ist der Auftakt zu einer Trilogie, der See spielt eine große Rolle. Und Rudolf, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, fangen wir an. Lies uns ein Kapitel aus dem Buch. Du hast die Stelle ausgewählt, wo es genau um diesen wichtigen Punkt im Roman geht, wo der Ermittler zum Romanautor wird, wie auf einmal der Roman in der Erzählung kippt, ins Beschreiben, wie ein Mensch zum Autor wird. Und da gibt es so eine kleine Schleife. Herzlich willkommen und es geht los.
Es standen stille Tage bevor, andere freilich als jene in Clichy, von denen Jojo gelesen hatte. Wie sich das für einen Urlaub gehört, war er nun frei von dienstlichen Pflichten. Das bedeutete aber keineswegs, dass ihm Zöchling, Kopal und Preudel sowie natürlich Habicher nicht durch den Kopf gingen, wenn er mit Gartenschlauch und Kanne, manches brauchte Regenwasser aus der Tonne, die Beete feucht hielt, ganz nach den Angaben, die Tochter Susanna auf einem großen Blatt am Eiskasten zurückgelassen hatte. Um seinen in mehr oder minder müßigem Dasein und beachtlicher Hitze irrlichternden Überlegungen ein Geschirr anzulegen, um zu lenken, was zügellos nach dahin und dorthin galoppierte, beschloss er, ab nun aufzuschreiben, was ihm sehr lebhaft auch der Sinndusel bescherte, und um zu erwerben, was er dafür brauchte, begab er sich auf den Hauptplatz in die Buch- und Papierhandlung A und F Koffer, um Schreibhefte zu kaufen, größer im Format, als es die von den Enkeln David und Daniel waren, und Tinte. Die Füllfeder dazu ruhte schon lange unbenutzt in ihrem prachtvollen Etui, in dem sie ihm anlässlich seines 25. Dienstjubiläums vor Jahren überreicht worden war. Wie immer jammerte die Koffer über die Konkurrenz des Supermarkts, der zum bevorstehenden Schulbeginn mit Sonderangeboten ihr, der armen Gewerbetreibenden, das Geschäft ruinieren würde. Und ebenfalls wie immer, wenn er sich in den letzten Tagen in der Stadt hatte sehen lassen, wurde der Oberst von Leuten auf den Mord im Panagelhaus angesprochen. Furchtbar, nicht? Lautete regelmäßig die Einleitung, und die ansonsten naheliegende Frage, wissen schon, wer ihn umgebracht hat, wurde nicht gestellt. Der Zöchling ist es gewesen, so wie es damals der Panagel gewesen war. und beide hinterher tot. Daran zweifelte niemand. Oberst Johann wies in diesen Fällen darauf hin, dass, weil doch davon ausgegangen werden musste, dass der mutmaßliche Täter auf der Flucht ums Leben gekommen sei, die Ermittlungen eingestellt und der Fall damit abgeschlossen sei. Bei einzelnen Mitbürgern fügte er noch an, sie möchten doch bitte Herrn Freihuber vom Stadtboten fragen, denn der wisse bekanntlich immer alles am besten. Selbstverständlich war Johann auch mit Tratsch konfrontiert. Vor allem, was das Opfer anging, herrschte, nachdem das mit den Fotos irgendwie publik geworden war, weithin kopfschüttelnde Verwunderung. Wer denkt denn an sowas, war zu hören, oder dabei war er immer so freundlich. Andere meinten, na, das hätte man von dem nicht gedacht, und vereinzelt klang Empörung durch über des toten Beruf. Und so einer ist Wärter im Gefängnis. Das zarte Vokabular, das Habecher in seiner Anstalt pflegte, war beim Stadtvolk nicht so sehr geläufig. Besonders die Inhaberinnen von Geschäften, in denen Kopal Kunde gewesen war, konnten sich gar nicht genug alterieren über die ungustiöse Angelegenheit. Die Fotodrogistin Gattringer tat sich besonders hervor, indem sie alle Kunden wissen ließ, der Mann sei ja schon immer unsympathisch gewesen. Begreiflich, da Kopal seine Filme und Bilder nicht bei ihr hatte ausarbeiten lassen. Die ganz Gescheiten sagten, sie hätten sich eigentlich schon immer gewundert, warum so ein fesches Mannsbild unverheiratet war. Da sieht man's wieder. Was man sah, blieb unklar, aber die Justizreform, die solchen Leuten sündige Straflosigkeit gewährte, die war zweifellos mit Schuld am Freitagsmord. Dabei war er so fesch, jeder hätte haben können, brachte es Annabelle aus dem Salon Amanda wohlmeinender auf den Punkt. Enttäuschung, wohin man schaute, und das ganz ohne die unmittelbare Kenntnis dessen, was den Beamten am Tatort so aufdringlich ins Auge gestochen war. Schuld und Sünde, stellte die Koffer befriedigt fest und meinte derartiges irgendwo gelesen zu haben. Schuld und Sühne, korrigierte die Hinterhuber von der Stadtbibliothek, die gekommen war, um Stempelfarbe zu kaufen von Tolstojewski. Der Koffer war auch das recht. Es passte, weil in ihren Augen das sündige Tun des Täters und seines Opfers die Schuld und der Tod der beiden die Sühne war. Amen. Es war lästig, aber es hatte bereits nachgelassen, und nachdem fast alle Neugierigen begriffen hatten, dass vom obersten Gendarmen nichts zu erfahren war, kamen kaum noch Fragen, aber Legendenbildung setzte ein. Die abenteuerlichsten Vermutungen wurden angestellt, etwa, dass Zöchling gar nicht tot sei, sondern in der Au in Sonderverwahrung gehalten würde, weil er mehr über Kopals Tod und die Zustände in Habichers Anstalt wisse und er im Falle eines Prozesses sicherlich auspacken würde. Unsinn dieser Art wurde Johann immer wieder zugetragen, ja, ganz von ihren Verschwörungstheorien überzeugte kamen sogar in die Dienststelle und wollten ihre Geschichten protokolliert haben, was die jeweils Diensthabenden selbstverständlich verweigerten. Abseits all der öffentlichen Empörung war jedermann in der Stadt immer klar gewesen, dass sexuelle Verirrungen der nun ruchbar gewordenen Art in solchen Anstalten gang und gäbe waren. Warum also nicht auch in der Au? Nur hatte das bisher Pater Clemens vielleicht ausgenommen niemand interessiert. Nun aber, da es so weit gekommen war, wurde es anders gesehen und, was Habicher so sehr fürchtete, da und dort auch die Frage gestellt, ob Habicher seinen Laden denn wirklich im Griff hatte, trotz des vielstimmigen internationalen Beifalls, und ob er denn geeignet wäre für das Amt des Bürgermeisters. Gut, die waren bisher auch alle korrupt gewesen, aber einen Mord hatte es in deren Umfeld noch nicht gegeben. Und immer wieder wurde natürlich gefragt, ob denn eine Belohnung ausgesetzt sei für zweckdienliche Hinweise oder gar die Ergreifung des Täters. Es war keine Belohnung ausgeschrieben, aber die Leute wollten wissen, warum, so das habe ich ja, um sich wieder einmal ganz an der Seite seiner Wähler zu zeigen, schließlich eine Belohnung von 25.000 aussetzte, offenbar in der beruhigenden Gewissheit, dass er sie niemals würde auszahlen müssen. Heimgekehrt kramte Jojo das Etui mit der Jubiläumspelikan aus der Lade, in der alle seine Ehrungen, Medaillen und Sportabzeichen weggelegt waren. Er füllte die Feder, legte sie auf die Hefte und überlegte, wo er am besten seine Schreibstation einrichten könnte. Susannas Küchentisch kam nicht in Frage, da der bereits mit benutzten Geschirressig und Ölflaschen sowie Marmelade und Honigtiegeln verstellt war und überhaupt tabu sein würde, sobald sie erst wieder zurück war aus dem beneidenswert kühlen Norden, was er schon auf der ersten Ansichtskarte rücksichtslos vermerkt finden würde. Um nach der Rückkehr auch seiner Enkel die erforderliche Ruhe für seine schriftliche Spurensuche zu haben, sollte dieser Altar der Wahrheit in seinem eigenen Wohnbereich liegen, der zwar zweckmäßig möbliert war, was das Privatleben eines Gendarmerieobersten betraf, über einen Schreibtisch aber nicht verfügte. Wer einen solchen im Büro hat, den gelüstet es wenig nach einem daheim. Das bedeutete zurück in die Stadt zum Möbelhaus der Brüder Brauser, deren einer Jojo ein Stehpult aufzuschwätzen unternahm. Ein schön gearbeitetes Möbel aus Kirsche, unverkennbar aus der Tischlerei der Au, und Brauser, vermutlich Gernot, die Zwillinge waren nicht auseinanderzuhalten, wollte auch einen Preisnachlass gewähren, denn offenbar war das Stück so gut wie unverkäuflich. Er zeigte Jojo die Ablage unter der hochklappbaren Schreibfläche, zusätzlich zur elegant flachen Lade darunter, und schließlich kaufte Jojo das schöne Ding, denn wie er wusste, hatte auch Goethe an einem Stehpult geschaffen. Jean-Paul dagegen an einem Wirtshaustisch. Man merkt's. Jojo hatte auch einen Goethe-Kopf in seinem Zimmer, Bronze so hoch wie eine Kaffeekanne. Susanna hatte ihn am Flohmarkt des Roten Kreuzes entdeckt und für den Vater gekauft. Woher er gekommen war, blieb unklar, vielleicht aus dem aufgelösten Haushalt eines verblichenen Studienrats. Dort aber hätte es als Gegenstück auch einen Schiller geben müssen. Das ist der mit den faulen Äpfeln in der Lade. Am Flohmarkt wurde aber keiner angeboten. Nicht bedeutungslos für den Kauf des Möbels war auch die etwas befremdlich romantische Vorstellung gewesen, dass sein Mörder Zöchling es so makellos schön angefertigt haben könnte. Aus dieser Schwärmerei scheuchte Brauser den Herrn Oberst mit dem Hinweis auf, nun müsse noch Maß genommen werden, nämlich die Höhe der abgewinkelten Ellbogen ermittelt, denn die richtige Höhe sei bei einem Stehpult wichtig. Er würde die Beinlänge des Möbels dann auf Johanns Maß korrigieren und später liefern. Die Kürzung erübrigte sich, denn das schöne Ding erwies sich als geradezu maßgetischlert für den langbeinigen Oberst. Wenige Minuten nachdem Jojo mit dem Fahrrad daheim angekommen war, fuhr auch Brauser mit dem Lieferwagen vor und stellte das Stehpult vor die Haustür. Leben in Saus und Brauser stand auf dem Wagen. Es war der Werbespruch der Brauser-Brüder, der ein anderer, ein Kollege von Habicher im Gemeinderat war. Und dazu war auf dem Fahrzeug eine Bauernstube aufgemalt, eine von der Art, die Bernd eine Zirbenholzhölle nannte. Jojo trug die Neuerwerbung stolz in sein Wohnzimmer, platzierte sie vor dem linken Fenster, legte Hefte, Feder und Tintenfass in die Lade und nahm sich vor, nach dem Essen ausnahmsweise anstelle des Denkschlafs eine erste Runde Denken mit der Feder in der Hand zu absolvieren. Aber die Nahrung, ungarisches Reisfleisch aus einer Dose nach einer ebenfalls dosengeborenen Leberknödelsuppe, war schwer, weswegen es doch wieder ein Denkschlaf wurde. Diesmal aber nicht in der Hängematte unter dem Nusslaubdach, sondern auf der Klosterwiese hinter dem Haus, wo sie sacht in den See ausläuft und wo viele gerne gelagert hätten. Zum Baden wäre es nicht verboten gewesen. Jojo aber durfte auf der Wiese seines Schwiegersohnes dösen und Wahrheit träumen. Sie war die Hölle, die Provinz, aber eine himmlische, wie er so da lag, von einer kleinen Waldung, geschirmt gegen das Stift Dörfel, vor sich den See, in dessen Tiefe er Anton Zöchling immer noch nicht vermuten wollte. Gegen die stechende Sonne, mit einem Regenschirm geschützt und auf passender Decke ruhend, hatte er den Liquor zum Sinndosel aus der Thermosflasche bereits genossen. Nun sah er sich, Schwimmflossen bewährt und mit Taucherbrille und Schnorchel den See zur Landzunge hinqueren, an deren äußerstem Rand sich Falling Water erhob. Wozu, wusste er nicht, und es ging ihm, während er den eingenebelten Kopf unter Wasser in die dunkle Tiefe blickend schwamm, auch nicht auf. Traum war es nicht, dazu war, was er sah, zu sehr festgelegt, noch vom wachen, doch langsam verebbenden Denken. Auf dem Töpferstein, einem bizarren, aus dem Stauwasser ragenden Granitturm, sah er eine Freiheitsstatue, die als Isolde Leonhard erkennbar war, sich plötzlich aber in die Kessler wandelte, hin und her changierend und all das, obwohl er doch das Gesicht schnorchelseicht unter Wasser hatte, den Blick tiefwärts gerichtet. Und dann zeigte sich Zöchling auf einem Delfin reiten, so schien es, doch es war des Burschen eigener riesiger Penis, auf dem er über die sachten Wellen glitt. Dieses Bild scheuchte Jojo schließlich in Wachheit zurück. Halb benommen noch glaubte er sich zusammen unter tiefbleigrauen Himmeln, packte Schirm, Decke, Polster und Thermosflasche zusammen und rannte von zuckenden Blitzen und noch fernem Donner begleitet die kaum 100 Meter zurück ins Haus, wo es zunächst galt, Türen und Fenster zu schließen, denn das Wetter würde, so wie es sich anließ, bedrohlich werden. Und er dachte an den armen Zöchling, der in seiner Vorstellung Gottlob nicht mehr immer noch halbnackt durch die Wildnis irren musste, sondern bei der Leonhard vor Wind und Wetter geborgen war. Als das Gewitter sich verzogen hatte, wurde es ernst. Jojo faltete ein Heft auf, schraubte die Kappe von seiner klassisch grünen Pelikan und schrieb, sich ganz der für den Schreibenden so unentbehrlichen Eingebung überlassend, seinen ersten Satz. Die Erektion war das Erste, das allen ins Auge stach, die den Tatort betraten. Wenn Zöchling auf einem Delfin reiten durfte, warum sollte ein Gendarmerieoberst nicht Pegasus besteigen? Sein Gewicht von einem Bein auf das andere verlagernd, schrieb er, wie unangenehm Bräudel sei wegen des schweißigen Nackens, der nach dem Fallbeil giere. Er rekapitulierte seinen verbotenen Gang ins Sperrgebiet und den Besuch bei der Leonhard und, nicht zu vergessen, revidierte die Aussage des verhassten Zeugen. Solcher Art füllte er an diesem Nachmittag die Hälfte des Schulhefts. Und nach dem Abendessen, Brot, Dauerwurst und Käse lieblos vom Schneidbrett genossen, nebst Bier aus der stadteigenen Brauerei, ging er wieder ans Werk, begleitet von rotem Wein, das Glas am Fensterbrett neben dem Stehpult, auf dem er, die Feder nachfühlend, die andere Hälfte des Heftes voll schrieb, bevor er gegen 12:30 todmüde und ohne William von Baskerville in sein Bett fiel. So. Ja. Fein. Fein, fein. Es ist der erste Band einer Trilogie. Der zweite soll im Herbst erscheinen. Wo ist mein Verleger? Da hinten, ja, großartig. Und der zweite wird den schönen Titel tragen, Die Frau aus dem See, weil der See zieht sich durch. Und ich habe ein bisschen Gusto zu machen auf den Herbst, einen ganz kleinen Abschnitt aus dem zweiten Band vorbereitet, der inhaltsmäßig sehr gut auch in dieses Lokal passt. Oberst Joachim und Albin Kübler, das ist sein Assistent, befragen einen Zeugen. Und wo waren Sie in der vergangenen Nacht, ging Joachim weiter systematisch vor. Pudern, sagte Rumpler. Kübler dachte sofort an das Bordell an der Straße nach Wanzenreit. Im Amore, fragte er. Schau aus, als ob ich das notwendig hätte, war Rumplers pampige Antwort. Kübler sah ein, dass die Frage entbehrlich gewesen war. Also wo dann, hakte Joachim nach und hatte dabei einige Damen der Stadt im Auge. In der Buchhandlung, lautete Rumplers überraschende Auskunft und ließ Jojo sofort die Gattinnen des Autohändlers, des Bezirksjägermeisters und des Notars vergessen. Und wer kann das bestätigen, bemühte sich Jojo sachlich zu bleiben. Die kleine Schwuchtel, sagte Rumpler, ich bin da flexibel, wissen Sie, setzte er Verständnis bei den Gendarmen voraus. Kübler, von Geschlechtlichem immer unangenehm berührt, fixierte verlegen den Zwölfender an der Wand über Rumpler und Johann krümmte sich innerlich schon wegen der Peinlichkeit, die es bedeuten würde, Gregor dazu befragen zu müssen und womöglich auch seinen Freund Alerich. Auch war ihm das schamlos Ordinäre des Rumpler unangenehm, zugleich aber empfand er es als Bestätigung dafür, dass der Mann die Wahrheit sagte. Nun aber war Rumpler dran und der, nach dem Ablauf seines gestrigen Abends befragt, gab bereitwillig Auskunft. Zunächst hatte er mit seiner Erschebet in der Türkennot Abend gegessen, faschierten Braten mit Kartoffelpüree und Gurkensalat und dazu Bier. Es habe dann eine kleine Auseinandersetzung mit dem Wirten gegeben, der die Mahlzeit nicht länger auf die mittlerweile recht ordentliche Hotelrechnung schreiben wollte. Irgendwie sei es der Erschebet aber dann doch gelungen, Herrn Graf zu weiterer Aufschreiberei zu bewegen. Sie kann das sehr gut, lobte Rumpler. Dann habe sie sich umgezogen, sei gegangen, um diesen Juristen zu treffen. Er selbst sei gegen 9 in die Buchhandlung, um sich, wie am Vormittag in der Trafik vereinbart, die Schwuchtel herzunehmen. Die konnte gar nicht genug kriegen, grinste Rumpler. Ich war dann noch einen Sprung im Herz Ass. Dort passt er hin, dachte Jojo. Und gegen 1 wieder hier, die Stammtischrunde, kann das bestätigen, weil es wieder Streit mit dem Wirten gab. Er wollte mir keinen Cognac geben, ich hätte genug, hat er gesagt. Und außerdem sollte ich lieber endlich die Rechnung bezahlen, anstatt mich anzusaufen. Und auf Gäste wie uns scheißt er sowieso. Friseur Quast, der am Nebentisch einen Tagesteller verzehrte und schamlos gelauscht hatte, bestätigte von Tisch zu Tisch, was Rumpler angegeben hatte und dass der Streit mit dem Wirt mit wechselseitigen Götz-Zitaten unentschieden ausgegangen wäre. So.
Rudolf hat es schon gesagt, ich habe es vorhin noch nicht gesagt. Der Verleger ist anwesend. Herzlich willkommen, Paul Klingenberg. Der Verlag hat ja mit diesem Buch auch eine neue Reihe eröffnet. So ein bisschen ins Kriminalistische soll es gehen. Aber der Verlag hat natürlich auch seine Ansprüche. Und genau deshalb ist ja auch Rudolfs Buch vermutlich das erste, weil es nicht einfach so ein Krimi ist.
Naja, an sich ist es erscheint in der Reihe Klingenberg kriminell und kommt auch irgendwie mit dem Kriminalfall als Krimi daher. In Wirklichkeit ist es aber ein Buch über die Entstehung eines Romans, also über das Schreiben eines Romans, das der Jojo da unternimmt. Und dass er den ersten Satz des Buches in sein Heft schreibt, das ist so eine Möbiusche Schlaufe. Ne? Und die zweite Frage, das klingt jetzt ganz, ganz unglaubwürdig, aber ich schreibe an sich sehr instinktiv und wenn ich in der Sache drin bin, funktioniert es eigentlich fast von selbst. Weil wenn man zu denken anfängt beim Schreiben, dann wird es gespreizt und das ist nicht immer gut.
Da würde ich gerade nochmal nachhaken. Du sagst, es eine Möbiusche Schleife, aber zunächst mal durch die Aufnahme des ersten Satzes ist es ja nur mal eine Schleife.
Ja.
Möbius ist ja genau einmal verdreht, sodass man nie weiß, ob man oben und unten
ist. Ja, das kommt dann weiter.
Das kommt dann doch später, weil er animiert ja noch andere zum Schreiben. Ne?
Ja, es ist im Buch das Bild des Kaleidoskops. Das sind diese kleinen Röhren, wo man durchschauen kann und wo Glassplitter und Dinge beim Drehen immer andere Muster ergeben. Und so ein Kaleidoskop kauft der Jojo am Jahrmarkt, beim Stadtfest. Und das Kaleidoskop ist dann auch das Bild dafür, wie er die immer gleichen Fakten, in der Röhre sind ja auch die immer gleichen Teilchen, wie er die immer gleichen Fakten dreht und wendet und immer zu neuen Überlegungen kommt, wie es gewesen sein könnte, aber es dann doch nicht war über den wir dann, aber verraten wollen wir weiter nicht. Das Buch spielt in den frühen 80er Jahren. Da habe ich auch damit begonnen. Aber dann war die Familie, die Vorrang hatte, und es ist liegen geblieben. Und was und wann habe ich angefangen damit zum Schreiben?
Gar nicht so lange.
Vor zwei Jahren.
Hast aber nicht lang gebraucht, nicht?
Aber nein, du warst doch schon bei der Fledermaus. Die Fledermaus war doch nicht ganz fertig und dann schon, hast du doch immer schon von den Seeromanen gesprochen.
Ja, das kann durchaus sein.
Wo ist diese kleine friedliche Stadt am Ende der
bewohnten Welt? Am Rande der bewohnten Welt. Ja, das Dativ E ist wichtig, weil ohne das Dativ E staut sie sich am Rand der bewohnten Welt oder hat auch das Dativ E geliebt. Und die Gegend ist abgeschaut, der Gegend des nördlichen Waldviertels um Zwettl herum mit dem Truppenübungsplatz und dem Stausee, ist aber nicht identisch damit, sondern im Roman, das ist Fiktion. Die Gegend dort, ich bin ein besonderer Fan des Waldviertels seit 50er Jahren und mehr. Das ist meine Lieblingslandschaft in Österreich, obwohl Mura war auch sehr schön. Und dort ist diese kleine Stadt angesiedelt, weiter außerhalb nördlich gibt es auch ein Kloster mit einem Stiftsschulgymnasium und das Haus der Familie Greiner, das ist die Tochter vom Jojo, der Johann wird von der Familie Jojo genannt, daher diese Abkürzung. Und sonst gibt es manchmal Abstecher hinaus in die Welt nach Krems. Aber sonst ist alles sehr... Wir haben 7 Jahre am Rande der bewohnten Welt im oberen Murtal gelebt und davon ist sehr viel, vor allem was die Mentalität der Menschen, dieses offenbar unvermeidliche Leben und Leben lassen, das man auch Korruption nennen könnte, ist da sehr stark eingeflossen.
Wenn man gemein sein möchte.
Wenn man gemein sein
möchte.
Das
ist sehr lieblich, ja.
Ja, aber ich bin nie wirklich böse zu meinen Figuren, weil sie haben mir ja nichts getan. Der Oberst Johann ist in diese kleine Stadt am Rand der bewohnten Welt, hat sich versetzen lassen, weil seine Tochter dort mit dem Bernd verheiratet ist. Der ist dort am Stiftsgymnasium Professor und er ist also ein Zurgraster. Und die werden ja in solchen geschlossenen Gesellschaften immer sehr, sehr skeptisch beobachtet. Aber Kraft seines Amtes hat er sie irgendwie durchgesetzt. Und das Einzige, was immer noch unangenehm auffällt den Stadtbewohnern, ist, dass er völlig unbestechlich und nicht korrupt ist. Und er liest sehr viel. Das Ding ist voll mit literarischen Bezügen, nicht nur die stillen Tage in Clichy von Müller, wo es ja erotisch ziemlich turbulent zugeht, im Gegensatz zu der Szene da. Und auch sonst, auch im Folgeband spielt die Literatur auch eine große Rolle, vor allem Kriminalliteratur. Simenons, die Phantome des Hutmachers spielen eine wesentliche Rolle und das Parfum vom Süßkind. Lauter Frauenmörder. Wie oft ich schreibe, einmal und dann mit der Hand, mit der Füllfeder und dann übertrage ich es in den Computer und dann geht man natürlich, wenn man es am Bildschirm hat, drüber, lektorierend und da und dort bessernd. Das Haus am See habe ich mittlerweile, glaube ich, 11 Mal gelesen und beim jedem Mal lesen am Bildschirm wieder Kleinigkeiten verbessert. Ganz perfekt ist es immer noch nicht. Aber im Wesentlichen steht dann im Buch das, was ich zuerst in mein Schreibbuch geschrieben habe mit der Hand. Das Schreiben mit der Hand, finde ich, ist außerordentlich wichtig. Deswegen habe ich es auch dem Jojo mit der Hand schreiben lassen und auch mit einer grünen Pelikan. Ich habe aber 4 Pelikane, eine rote, eine blaue, eine grüne und eine Orange, die ist nachempfunden, der Füllfeder, der Agatha Christie.
Aber alle mit schwarzer Tinte, oder?
Nein, mit grüner Tinte, mit so. Man wird es im Buch dann lesen können. Er differenziert seine Gedanken ja dann mit verschiedenen Füllfedern und verschiedenen Schreibfarben. Was gemeinhin als Krimi bezeichnet wird, ist ja ein ungeheuer breites Spektrum an einzelnen Hervorbringungen. Das fängt an beim Kriminalroman der Woche, wo ein Inspektor Wilton Woche für Woche auf 40 Seiten hingeschluderten Seiten, irgendeinen, meine Eltern haben das gelesen. Und dann gibt es eben Krimis von der Agatha Christie, die nach dem Whodunit-Schema funktionieren. Und bei denen ist wesentlich, dass der Ermittler die Hauptfigur ist eigentlich. Bei ihr ist es der Poirot, bei Maigret ist es beim Simenon, beim Conan Doyle ist Sherlock Holmes mit seinem Watson. Insofern mit dem Obersten und mit dem Kübler, mit dem Assistenten, ist das Schema übernommen. Aber sonst, da gäbe es jetzt was zu sagen, aber das will ich nicht sagen, weil das etwas verraten würde, worauf die Handlung hinausläuft. Die ganze Schreiberei, die der Jojo da unternimmt im Hinblick auf den Fall, ist ja an sich auch eine Manifestation seiner Unfähigkeit, den Fall zu klären. Und ein Krimi, jetzt ganz ordinär, der Krimi ist für mich ein Buch, das man am Bahnhof kauft und von Wien bis Innsbruck oder Bregenz ausgelesen hat. Klagenfurt wird sich nicht mehr ausgehen durch den Toralmtunnel, aber sonst, ja, Fließbandware halt, die es wahrscheinlich auch geben muss. Ich bin ein ziemlich planloser Mensch. Ich habe auch die unangenehme Eigenschaft, dass ich mich hinsetze und schreibe, was mir gerade einfällt, was aber dann nicht in der richtigen Chronologie des Buches ist. Also Thomas Mann hat sich hingesetzt bei der Seite 1 und hat dann noch geschrieben, während die vorhergehenden Seiten schon geheftet waren, fürs Buchbinden hergerichtet. Ich schreibe mal da, mal dort, was mir gerade einfällt. Und dann beginnt das Elend der Montage. Das ist das Schrecklichste am Ganzen. Und was war noch ein Teil der Frage?
Ja, du weißt ja auch nie, was du wo gespeichert hast.
Ne? Ja.
Unter welchem Titel? Da gibt es lange Diskurse über das Mittagessen.
Gott sei Dank gibt es in jedem Abschnitt immer irgendwelche ausgefallenen Worte, die Suchfunktion vom Mac dann doch findet. Aber ja, die Folgebände waren eigentlich nicht geplant. Sie haben sich dann ergeben, weil mir die Figuren so ans Herz gewachsen sind und weil man ein fertiges Repertoire an Menschen hat, schreibt sich ja eine Fortsetzung dann gleich viel leichter. Die Frau aus dem See ist in 80 Tagen entstanden und der dritte Band dann in 60, weswegen er jetzt noch überarbeitet werden muss.
Ja, wenn dann jetzt keine Fragen sind, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schnitt. Rudolf, herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, danke fürs Kommen. Paul, danke fürs Kommen, fürs Verlegen. Es ist natürlich noch Gelegenheit für intimere Gespräche. Rudolf signiert gerne ein Buch. Es gibt deren drei, die er geschrieben hat, alle hier erwerbbar. Und vielleicht ergibt sich ja beim Signieren auch noch das eine oder andere Gespräch. Jetzt aber herzlichen Dank fürs Kommen, danke fürs Interesse am Buch und jetzt heißt es Lesen.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.